Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Ich bin Lorenz Klein.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 141 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 23. Juni 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir haben uns mit ex-HDI und ex-AXA-Vorstand Patrick Dahmen über seine neuesten Projekte und technologische Trends in der Versicherungsbranche unterhalten.
In den News der Woche berichtet AfW-Vorstand Norman Wirth, was ihn bei seinem Besuch in Brüssel irritiert hat. Die Deutschen fühlen eine viel höhere Inflation, als eigentlich vorhanden ist. Eine Studie zeigt, dass Kassenpatienten schon jetzt viel Geld aus eigener Tasche ins Gesundheitssystem einzahlen. Und die Zahl der Solaranlagen in Deutschland steigt kräftig.
Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni, rund ums Tier, sprechen wir mit Gerrit Jedelow von der GVO Versicherung darüber, wie man Nutztiere in der Landwirtschaft richtig versichert.
Im Gespräch.
Patrick Dahmen ist den meisten Kennern der Versicherungsbranche wohl als AXA oder als HDI-Vorstand bekannt. Im August 2021 kehrte der Manager den Vorstandsetagen aber den Rücken und tauchte erstmal ab. Jetzt ist er zurück mit einem neuen Beratungsunternehmen und vielen interessanten Projekten im Bereich Startups und Digitalisierung. Wir sprachen mit Dahmen darüber und über die fünf wesentlichen Trends, die seiner Ansicht nach den Versicherungsmarkt in nächster Zeit bestimmen werden. Hallo Herr Dahmen und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Schmidt, vielen Dank für die Einladung, freut mich auch.
Ja, Sie haben Ende August 2021 ja Ihren Vorstandsposten bei HDI Leben verlassen. Und dann wurde es erstmal ein bisschen ruhig um Sie. Man hat erstmal nichts mehr gehört. Was haben Sie denn in dieser Zeit gemacht und wofür haben Sie die Zeit genutzt?
Ja, gute Frage. Also zunächst einmal habe ich mir selbst die Frage gestellt, was möchte ich eigentlich machen? Und da kann ich eigentlich jedem empfehlen, sich mit sehr vielen unterschiedlichen Personen auszutauschen, sich die Frage zu stellen, was könnte jetzt der nächste Schritt sein? Ich habe darüber hinaus meinen Executive Master an der Business School INSEA abgeschlossen, habe noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann hat sich für mich herausgestellt, dass ich sehr gerne in der Versicherungsindustrie bleiben möchte, diese aber aus einer anderen Perspektive mal kennenlernen möchte. Und habe im Jahr 2022 dann über mein Netzwerk, bin ja mehr als 25 Jahre in der Versicherungswirtschaft tätig, das eine oder andere Unternehmensberatungsprojekt angenommen und habe dort Erfahrungen gesammelt und habe auf der anderen Seite aber auch meine digitalen Aktivitäten, insbesondere in Berlin, weiter ausgebaut. Und das sind im Prinzip dann die beiden Tätigkeitsfelder, die ich ab dem Jahr 2023 weiter ausgebaut habe. Auf der einen Seite habe ich mir zusammen mit zwei Kollegen Valitics, unsere eigene Unternehmensberatung mit ausschließlichem Fokus auf die Assekuranz aufgebaut und auf der anderen Seite meine Zusammenarbeit mit Wagniskapitalfinanzierern oder Venture Capital Gesellschaften weiter entsprechend ausgebaut und zudem bin ich als Dozent tätig an der Hochschule St. Gallen und Leipzig im Bereich Executive Education.
Dann bleiben wir doch kurz mal bei Valitics. Das ist ja ein Name, der setzt sich zusammen aus Value und Analytics. Ist das denn auch der USP oder inwiefern unterscheidet sich Ihr Beratungshaus von anderen?
Ja, genau. Das ist eine sehr valide Frage, der Frage der Positionierung und Differenzierung. Ich glaube, der erste Punkt ist, ich als auch meine beiden Mitgründer, wir kommen aus der Branche, jeder von uns hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung und haben somit eine klare inhaltliche Expertise. Ich selber im Bereich Strategie, Digitalisierung, digitale Geschäftsmodelle, Lebensversicherung und aus meiner CFO-Zeit natürlich auch im Bereich Finanzen. Die anderen Kollegen haben ähnliche Erfahrungen im Bereich Produkte, im Bereich Controlling. Und so kommen wir aus der Branche, kennen die Branche und haben da einen inhaltlichen Schwerpunkt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir alle sind Führungs- und Projektleiter gewesen und haben somit ein Gespür für das Machbare. Ich glaube, das ist aus meiner Erfahrung der wesentlichste Punkt, dass man auf der einen Seite eine innerliche Kompetenz hat, auf der anderen Seite aber auch genau weiß, was ist denn jetzt machbar in diesem Unternehmen und ist das, was man sich konzeptionell auf PowerPoint überlegt, auch wirklich umsetzbar. Und der dritte Punkt, und der ist mir wirklich, wirklich wichtig, das ist das Thema, dass wir auf Augenhöhe mit den Teams unterschiedlicher Hierarchieebenen zusammenarbeiten, aber auch mit dem Management. Und ich vergleiche das manchmal mit so einem Fahrstuhlfahren. Auf der einen Seite mit Vorstand und Aufsichtsrat zusammenzuarbeiten, aber auf der anderen Seite auch mit den Teams zusammenzuarbeiten. Und das aus einer Perspektive des gegenseitigen Respekts, des gegenseitigen Miteinanders. Und ich glaube, diese drei Punkte aus der Branche kommen, inhaltliche Expertise, Führungs- und Projekterfahrung, als aber auch auf Augenhöhe mit den Teams zusammenarbeiten. Das zeichnet uns aus und das bezeichnen wir als Value schaffen auf der einen Seite, also Werte schaffen, auf der anderen Seite aber auch mit einer klaren analytischen Grundlage, deshalb Analytics und das Ganze auf Basis eines kulturellen Verständnisses für die Ausgangslage unserer Kunden. Und ich würde sagen, das sind so die wesentlichen Punkte, die uns differenzieren. Wir haben auch ganz bewusst gesagt, wir konzentrieren uns nur auf die Versicherungswirtschaft, weil da ist unsere Erfahrung und da können wir den größten Mehrwert, Stichwort Value, entsprechend schaffen.
Und welche Erfahrungen haben Sie jetzt gemacht? Womit kommen die Kunden so auf Sie zu? Mit welchen Fragen vor allem?
Ja, das sind ganz unterschiedliche Fragen. Das fängt an beispielsweise mit strategischen Fragestellungen der Neupositionierung, also beispielsweise einen Lebensversicherer neu zu positionieren, angefangen, was ist die finanzielle Ausgangssituation, gerade in der aktuellen Zeit mit stillen Lasten, was für ein Neugeschäftsportfolio kann dieser Versicherer überhaupt anbieten, dann welche Vertriebskanäle, wie kann man diese Vertriebskanäle bestmöglich entsprechend unterstützen und beraten und was sind die digitalen Tools und Unterstützungen, um diese Vertriebskanäle entsprechend zu servicieren, sei das Makler, sei das im Bereich Bankassurance. Gibt aber auch andere Themen, beispielsweise große Projekte, wo wir feststellen, dass wir quasi, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, wie sich das Unternehmen vorstellt und wir werden gebeten, quasi das Projekt, das sind meistens sehr große Projekte, zu übernehmen, Transformationsprojekte, IT-Projekte. Ich selber bin ja keine, habe ja keine ausgewiesene IT-Kompetenz, aber ich habe natürlich durch meine Tätigkeit sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren mit der Fragestellung, wie man solche Projekte angeht, wie man sie führt, wie man die unterschiedlichen Bereiche zusammenführt. Und dann natürlich sehr viel Digitalthemen. Ich glaube, das ist ein Themenfeld, vielleicht kommen wir da später nochmal zu, wo viele Themen kommen. Was bedeutet Digitalisierung mit dem Produktportfolio? Diese grundsätzliche Positionierung und Weiterentwicklung des Versicherers von einem, der nur Rechnungen bezahlt, wenn Schäden entstanden sind, zu einem, der den Kunden begleitet. Und was sind die digitalen Möglichkeiten, die damit verbunden sind? Das ist eine relativ breite Palette. Ich sage immer ehrlich gesagt, dass die Erkenntnisse meistens im Unternehmen irgendwie schon latent vorhanden sind. Es geht eigentlich dazu, unterschiedliche Bereiche zusammenzubringen, zu moderieren, das Thema voranzutreiben und dann zu einem Ergebnis zu kommen und immer im Einklang mit unseren Kunden und im Einklang mit der Kultur und dem Führungsverständnis unserer jeweiligen Kunden.
Dann kommen wir doch mal auf das Thema, auf Ihr zweites Geschäftsfeld. Da geht es ja vor allem um Digitalisierung. Sie sind da im Startup-Bereich aktiv und auch Vorstandsvorsitzende des InsurLab Germany. Worum geht es Ihnen denn da speziell?
Also gerade durch meine Zeit bei AXA, ich werde das nicht vergessen, in den Nullerjahren kam bei uns jedenfalls bei der AXA das Thema Digitalisierung sehr stark auf. Und es ist klar, dass Digitalisierung ja eine signifikante Auswirkung auf die Branche und auf die gesamte Art und Weise, wie Versicherungen erbracht werden haben wird, beziehungsweise schon sehr deutlich hat. Und Wagniskapitalgeber, also Venture Capital Gesellschaften, als auch InsurTechs sind hier aus meinem Dafürhalten zentrale Innovationstreiber. Oftmals mit einem ganz spitzen Fokus auf ein Element der Wertschöpfungskette. Dort sind sie aber sehr, sehr gut, sehr entsprechend spezialisiert und können deutliche Innovationen bringen. Und deshalb habe ich mir gesagt, um diese Innovationen auch in die Versicherungswirtschaft, in die etablierten Versicherer reinzutreiben, macht es Sinn, mit solchen Venture-Capital-Gesellschaften zusammenzuarbeiten, mit Fokus auf InsurTech. Und meistens habe ich dort die Rolle, entweder bei der Auswahl von Investitionen in InsurTechs zu unterstützen oder bei der Begleitung dieser InsurTechs entlang ihrer Geschäftsentwicklung zu unterstützen. So bin ich beispielsweise bei Motive Capital als Venture-Partner dabei oder bei AlphaQ, das ist ein Dachfonds, der investiert in Venture-Capital-Fonds oder auch bei Insho Growth Capital, das das InsurLab Germany zusammen mit der Maschmeyer Group gegründet hat, um auch hier die weitere Digitalisierung zu unterstützen. Denn eins ist klar, wir sind deutlich hinten an innerhalb von Europa, weltweit sowieso, ist die Anzahl der InsurTechs, als aber auch die Investitionsvolumina, die in InsurTechs fließen, signifikant niedriger als im Vergleich zu Frankreich, Großbritannien und von Asien und USA brauchen wir gar nicht zu reden. Und das ist mein Ansatz. Und diesen Ansatz verfolge ich auch über das InsurLab Germany als die Plattform der Förderung von Innovation und Transformation, wo wir ja gerade InsurTechs und etablierte Versicherungsunternehmen zusammenbringen, gemeinsam Innovationen voranbringen. Und das ist quasi das, was ich mit diesem zweiten Geschäftsfeld sehr aktiv verfolge. Und dass ich das Ganze auch flankiere, teilweise eben auch über wissenschaftliche Arbeiten an den Hochschulen St. Gallen und Leipzig.
Und welche wesentlichen, in Klammern technologischen Trends, sehen Sie denn da in der Zukunft für die Versicherungswirtschaft?
Also ich glaube, wir haben ja schon seit mehreren Jahren, sagen wir ja, Daten Analytics und datengetrieben muss das gesamte Geschäftsmodell sein. Und es wird ja auch immer gesagt, Versicherer sitzen auf einem riesen Datenschatz, haben den aber noch nicht so richtig im Zugang aufgrund der gesamten alten IT-Systeme, in denen die Daten in noch nicht zugänglicher Form sind. Ich persönlich bin der Meinung, wer sich heute mit künstlicher Intelligenz und gerade mit generativen KI-Ansätzen nicht beschäftigt, der handelt eigentlich fahrlässig. Denn diese generativen KI haben ja so signifikante Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette, dass es zwingend notwendig ist, dass man sich damit beschäftigt. Denn was, wenn man sich überlegt, was ist denn eigentlich Versicherung im Kern? Versicherung handelt ja mit Daten. Daten werden analysiert. Daten werden verarbeitet. Man versucht, Kundeninformationen zu erfassen und daraus quasi Versicherungsprodukte dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja der Kern von generativen KI, ganz populär natürlich mit diesen Large Language Models, notabene ChatGPT. Und es ist 100% klar, dass diese generativen KI-Technologien Auswirkungen haben auf die gesamte Wertschöpfungskette. Und zwar nach außen zum Kunden, in der Kundeninteraktion, in der Unterstützung von Callcentern, in der Schadenbearbeitung, in der Entwicklung von Produkten, in neuen Marketingkampagnen, aber auch in den Unterstützungsbereichen, sei es im Bereich Finance oder sei es auch im Bereich Recht. Legal Tech ist ja auch so ein zentrales Wort. Insofern sage ich ganz ehrlich, wenn es nur einen Trend gibt, mit denen wir uns zwingend intensiv beschäftigen müssen, ist das ganze Thema generative KI. Mhm. Natürlich muss man sich im Klaren sein, dass damit auch einige Compliance, regulatorische und ethische Thematiken verbunden sind, die noch nicht geklärt sind. Die Europäische Kommission ist ja gerade dabei, eine entsprechende Rechtsverordnung zu erlassen. Aber das, würde ich sagen, ist das zentrale Thema. Sicherlich ein Stück weit unklarer ist das ganze Thema des Metaverse und insbesondere mit dem ganzen Thema Augmented Reality. Denn heutzutage haben wir uns daran gewöhnt, in virtuellen Welten oder auch in Videokonferenzen zusammenzuarbeiten, in der Altersvorsorgeberatung beispielsweise. Und wenn man das noch stärker verknüpft, dass man eher immersive Realitäten schafft für unsere Kunden, dann könnte ich mir vorstellen, dass das etwas ist, was erheblich an Bedeutung weiter gewinnen wird. Wir vom InsurLab Germany beschäftigen uns auch intensiv mit dem Thema Metaverse und stellen uns die Frage, was an technologischen Entwicklungen daraus möglich ist. Ich glaube, das wird für uns noch das gesamte Versicherungserlebnis, wie es so schön heißt, oder Customer Experience, deutlich weiterentwickeln. So, und dann gibt's für mich ein spannendes Thema, das ist das ganze Thema Open Insurance. Open Insurance definiert ja und bezeichnet ja den offenen und standardisierten Austausch von versicherungsbezogenen persönlichen auf der einen Seite und nicht persönlichen Daten auf der anderen Seite mit Hilfe von offenen APIs oder Prozessstandards. Wichtig dabei ist, dass der Verbraucher entscheidet, wer welche Daten entsprechend Zugriff bekommt. Kundenzentrierung, Offenheit und Standardisierung stehen im Fokus. Aber vom Grundsatz her, der Austausch dieser Daten, so wie wir das auch im Bankenbereich mit PSD2 erlebt haben, zugunsten des Kunden, neue finanzübergreifende Standards und Portale zu entwickeln, wo der Kunde Zugang zu seinen Finanzinformationen hat. Es gibt ein super Beispiel in Singapur, wo solche Plattformen bereits heute existent sind, wo unterschiedliche Anbieter aus dem Investmentbereich, aus dem Finanzbereich, aus dem Versicherungsbereich, aus dem Fondsbereich kundenrelevante Daten zur Verfügung stellen zum Thema gesamthafte Sichtweise auf die Altersvorsorge oder auch im Krankenversicherungsbereich. Ich glaube, die Verknüpfung von Versicherungsdaten mit Nichtversicherungsdaten wird erheblich an Bedeutung zunehmen. So, und dann gibt es aus meinem Dafürhalten das ganze Thema der digitalen Plattformen. Also Plattformen, die entweder eine Maklerfunktion übernehmen, Plattformen, die eine Zwischenfunktion darnehmen, beispielsweise in der betrieblichen Altersvorsorge mit Sempos oder E-Vorsorge, die jetzt vor kurzem quasi zusammengegangen sind, die die gesamten Versicherungsprozesse orchestrieren und vereinfachen, oder auch die Initiative der Versicherungswirtschaft zum Thema BiproHub. Das ist ja auch eine technische Plattform zur Orchestrierung und Unterstützung der gesamten Versicherungsprozesse. Aber natürlich auch Makelplattformen wie Fondsfinanz, die ja recht erfolgreich, sehr erfolgreich durch eine Buy-and-Build-Strategie mit Software Deutscher Maklerverbund eine Plattform für die gesamte Maklerschaft entsprechend aufgebaut haben. Und dann steht ja nach wie vor im Raum, was machen die großen Plattformen wie Amazon beispielsweise? Und da würde ich jeden auch mal ermutigen, sich mal Amazon Insurance Store in UK anzugucken und sich mal anzugucken, was da das Wertversprechen ist, dass Amazon in Großbritannien seinen Kunden gibt im Bereich des Einkaufs von Versicherungen. Das hört sich genau so an, als ob man quasi auch andere Produkte bei Amazon kauft, mit klaren Serviceversprechen, mit klaren Definitionen von Vergleichbarkeit, einheitlichen Deckungskonzepten. Und da wird einem deutlich, welche Macht in Zukunft diese digitalen Plattformen haben werden. Und vielleicht noch abschließend ein letzter Punkt, der mir jetzt gerade auch einfällt, ist das ganze Thema Embedded Insurance, also eingebettete Versicherungen, die sozusagen sich einnisten oder einzecken auf diesen Plattformen, die sozusagen im Huckepack-Verfahren mit dem eigentlichen Produkt verkauft werden. Da gibt es ja eine Vielzahl von, auch übrigens gerade Startups, die sich hier entsprechend spezialisiert haben. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich diese gesamten Plattformen weiterentwickeln werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Plattformen eine erhebliche Bedeutung weiter haben werden in der Versicherung. Und für Versicherer heißt es dann natürlich, die Frage zu stellen, was bedeutet denn das eigentlich kulturell, technologisch, produktseitig, prozessseitig, wenn man mit diesen Plattformen zusammenarbeiten möchte. Haben wir übrigens gerade auch ein interessantes Projekt zu laufen. Also wenn Sie, vielleicht mal abschließend würde ich sagen, wenn es nur einen Trend geben sollte, dann würde ich mich ganz intensiv mit dem ganzen Thema generative KI beschäftigen, und zwar als eine absolute Vorstands- und Vorstandsvorsitzendenverantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, aber auch Metaverse, Open Insurance, digitale Plattformen, Embedded Insurance scheinen mir einige Trends zu sein, die in Zukunft noch nachhaltig unser Geschäftsmodell weiterentwickeln werden.
Das sagt Patrick Dahmen. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Dahmen.
Vielen Dank, hat mir Freude gemacht.
Die News der Woche.
Für Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung, AfW, ist die Sache klar. EU-Finanzkommissarin McGuinness habe am Dienstag in Brüssel keinen Zweifel gelassen an ihrem mittelfristigen Bemühen, ein komplettes Provisionsverbot zu erreichen.
McGuinness war einer Einladung von Better Finance gefolgt, der nach eigenen Angaben größten europäischen Dachorganisation von Verbraucherverbänden für Finanzdienstleistungen. Die Tagung fand in der hessischen Landesvertretung in Brüssel statt. Dort erläuterte die Irin unter anderem vor Vertretern der niederländischen Finanzaufsicht sowie vor diversen Versicherern und Fondsgesellschaften, was die EU mit der Retail Investment Strategy, zu Deutsch Kleinanlegerstrategie, genau bezweckt.
Kurzer Rückblick. McGuinness hatte den Entwurf zur Kleinanlegerstrategie am 24. Mai vorgestellt. Ein komplettes Provisionsverbot ist darin, anders als ursprünglich beabsichtigt, nicht enthalten. Vom Tisch sei das Thema aber trotzdem damit nicht, gab Wirth nach der Brüsseler Konferenz zu bedenken. Einen Status quo würde es keinesfalls geben, betonte der AfW-Vorstand.
Und dann äußerte sich Wirth auch noch bestürzt über eine provisionskritische Studie, die es, O-Ton, bis in die höchsten Ebenen der EU geschafft habe. In besagter Studie der Uni Regensburg hat der Wissenschaftler Steffen Sebastian die Renditeverluste beziffert, die Anleger vermeintlich erlitten, wenn das Provisionssystem beibehalten werde. Wirth nannte es irritierend, dass, Zitat, ein unreflektiertes Zitieren der meiner Meinung nach befremdlichen Zahlen aus dieser Studie erfolgt. Zudem seien auch andere, inzwischen überholte und widerlegte Zahlen konstant wiederholt worden, um massive Markteingriffe zu begründen, wie er sagt.
Dessen ungeachtet gibt sich Wirth kämpferisch. Der AfW werde sich weiter intensiv dafür einsetzen, dass das Provisionsverbot für die unabhängige Maklerschaft bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten ersatzlos gestrichen werde. Denn aktuell stehe ein solches Provisionsverbot nach wie vor im Entwurf der EU-Kommission, so Wirth. Nun ja, wir verfolgen das mal weiter.
Die gefühlte und die offiziell gemessene Inflation klaffen in Deutschland derzeit so weit auseinander, wie zuletzt bei der Euro-Einführung vor mehr als 20 Jahren. Das ergab eine aktuelle Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade. Das Unternehmen hat in einer Studie ermittelt, wie die Menschen in der Eurozone die Inflation wahrnehmen. Und das stimmt häufig nicht mit den real gemessenen Werten überein. Vor allem in Miesepeter-Deutschland. Die gefühlte Inflationsrate lag danach im Mai bei 18%. Das sind fast 12 Prozentpunkte mehr als die offiziell ermittelte Teuerung von 6,1%.
Zum Vergleich: Im Schnitt der Eurozone fällt die Kluft mit 9 Prozentpunkten etwas niedriger aus. Das habe verschiedene Gründe, erläutern die Experten von Allianz Trade. So achteten Verbraucher beispielsweise stärker auf häufig anfallende Einkäufe wie Lebensmittel und Getränke, Kraftstoff oder sonstiges aus dem Supermarkt. Wenn dort die Preise überdurchschnittlich steigen, neigen die Menschen dazu, eine wesentlich höhere Teuerung zu empfinden, berichten die Studienautoren.
Aber auch psychologische Aspekte, demografische und regionale Unterschiede sowie individuelles Ausgabeverhalten könnten dazu führen, dass Verbraucher den Preisanstieg anders beurteilen als die offizielle Inflation. Ein einfaches Beispiel: Wenn die täglichen Zigaretten besonders teuer werden, bekommen Raucher die Inflationsrate stärker zu spüren als Nichtraucher.
Die Experten von Allianz Trade gehen zumindest davon aus, dass die echte Inflation in der Eurozone und auch hierzulande sinken wird. So seien die Erzeuger- und Großhandelspreise seit Herbst 2022 wieder gesunken, was die Inflation, Zitat, mit einer gewissen Verzögerung dämpfen wird, wie es heißt. Ob das schlussendlich auch in den Köpfen der Bundesbürger verfängt, bleibt natürlich wieder abzuwarten.
Was tun, um der Kostenexplosion im deutschen Gesundheitswesen Herr zu werden? Der Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen hat da so eine Idee. Kassenpatienten sollen künftig die ersten 800 Euro für Arztbesuche, ausgenommen stationäre OPs, selbst tragen und so die Kostenexplosion dämpfen, wird Raffelhüschen in einem aktuellen Bildbericht zitiert.
Darin wird zwar nicht deutlich, auf welchen Zeitraum sich die Zuzahlungen beziehen sollen, etwa aufs Quartal oder aufs Jahr, doch viele Kassenpatienten dürften bereits genug gehört haben. Da vermag Raffelhüschens Reformvorschlag auch noch so sachlich hergeleitet worden sein. Zumal eine aktuelle Studie des Versicherers Generali zu dem Schluss kommt, dass viele Kassenpatienten schon jetzt beachtliche Summen aus eigener Tasche ins System einzahlten, nachdem sie bereits eine Erstattung durch die GKV erhielten.
Die meisten und auch die teuersten Zuzahlungsleistungen decken dabei wichtige und medizinisch sinnvolle Behandlungsfelder ab, teilten die Autoren des erstmals erschienenen Zuzahlungsreports mit. Dies mache gesetzlich Krankenversicherte zu regelrechten Zuzahlungsmeistern, wie es heißt. So kosteten die zusätzlichen Behandlungen pro Person im Jahr 2021 durchschnittlich knapp 1.500 Euro. Davon sei im Schnitt fast jeder fünfte Versicherte betroffen gewesen.
Häufigster Kostenfaktor für rund die Hälfte aller Versicherten: Zahnbehandlungen. Mit einem Anteil von 40% folgt der ambulante Bereich an zweiter Stelle. Vor allem Zahlungen für Hilfsmittel wie zum Beispiel Sehhilfen, Hörgeräte, Rollstühle, Rollatoren, Gehhilfen fallen laut Generali häufig an. Stationäre Leistungen wie die privatärztliche Behandlung oder Zuschläge für ein- oder zwei Bettzimmer machten rund 9% aller Zusatzzahlungen aus.
Wir dürfen freudig verkünden, dass die Energiewende auch in Deutschland läuft. Denn wie das Statistikamt des Staates nachgezählt hat, waren im März 2023 auf Dächern und Grundstücken rund 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen an- oder aufgebaut. Vor einem Jahr waren es noch 2,2 Millionen Stück.
Somit stieg die Zahl der installierten Anlagen um 16%. Die Leistung legte hingegen um 21% zu, was einerseits auf größere Anlagen und andererseits auf höheren Wirkungsgrad bzw. höhere Stromausbeute hindeutet. Die jetzt vorhandenen Anlagen jedenfalls bringen eine Nennleistung von rund 70,6 Gigawatt mit. Ein Jahr zuvor waren es noch 58,5 Gigawatt. Zum Vergleich, das mittelgroße und heute stillgelegte Kernkraftwerk Emsland brachte etwa 1,4 Gigawatt ans Netz. Und der Fluxkompensator im DeLorean von Marty McFly brauchte 1,21 Gigawatt.
In diesen Zahlen sind übrigens Balkonkraftwerke noch gar nicht mit enthalten. Denn sie beziehen sich lediglich auf Anlagen mit Stromzähler, der die ins Netz eingespeiste Menge misst. Und noch ein paar umweltfreundliche Zahlen. Photovoltaikanlagen erzeugten in Deutschland 2022 rund 54,3 Millionen Megawattstunden Strom. Das sind 54,3 Terawattstunden. Das Kraftwerk Emsland lieferte pro Jahr etwa 11 Terawattstunden ab, also ein Fünftel. Durch den Ausbau stieg der Anteil von Solarstrom am deutschen Strommix von 9% 2021 auf 11% im vergangenen Jahr.
Das Schwerpunktthema.
Unbekannte töten Rinder auf der Weide. Ställe brennen ab, weil Feuer ausgebrochen ist. Viele Tiere sterben qualvoll. Es sind solche Nachrichten, die einen regelmäßig erschaudern lassen. Und abgesehen vom tierischen Leid ist so etwas auch für Landwirte schlicht eine Katastrophe. Deshalb tauchen in den Verträgen der GVO-Versicherung aus Bad Zwischenahn regelmäßig auch Nutztiere auf. Worauf muss man dabei achten? Was kann noch alles passieren? Und wie oft muss der Versicherungsmensch die Gummistiefel überstreifen? Das erzählt uns jetzt der GVO-Direktionsbeauftragte für das landwirtschaftliche Geschäft, Gerrit Jedelo. Hallo Gerrit, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Andreas, schönen Dank für deine Einladung und dass ich hier sein darf.
Ja, gerne, gerne, gerne. Und lasst uns doch bitte über die Landwirtschaft reden und vor allem dort über die Nutztiere. Du bist ja bei der GVO-Versicherung auf Landwirtschaft spezialisiert. Wie oft sind denn da Nutztiere mit am Start und mit im Spiel?
Ja, also bei dem klassischen landwirtschaftlichen Betrieb, den wir dann von der GVO aus versichern, sind alles, was regional bezogen auf das Ammerland und drumherum ist, fast immer Nutztiere mit betroffen bzw. mitversichert. In Ackerbauregionen natürlich etwas weniger, aber so im gesamten Schnitt kann man sagen, dass mehr als die Hälfte unserer landwirtschaftlichen Verträge im Haftpflicht- und Sachbereich auch Nutztiere beinhaltet.
Ja, was sind das dann für Tiere?
Also von den klassischen landwirtschaftlichen Nutztieren wie Milchkühe, Rinder, Schweine, Schafe und Geflügel gibt es immer mal wieder Abweichungen, wie zum Beispiel Wildtiere. Dammwild kann man als Wildtier halten. Wir haben auch mal den ein oder anderen, ich sag mal, Exoten dabei, wie Lamas oder Alpakas. Das ist aber eher selten. Also das klassische landwirtschaftliche Nutztier ist halt Rind und Kuh, beziehungsweise Schwein und Geflügel bei uns. Mhm.
Ich war als junger, aufstrebender Journalist vor knapp 20 Jahren mal auf einer Straußenfarm. Habt ihr sowas auch? Die sind echt süß.
Das kann sein, dass wir bestimmt einen Vertrag haben, wo es auch Strauße gibt, nur der ist mir nicht bekannt.
Okay. Was versichert ihr denn bei den Tieren dann?
Also wir haben die Möglichkeit über die Sachversicherung, das heißt die landwirtschaftliche Inventarversicherung, die Tiere gegen so die üblichen Gefahren wie Brand, Blitzschlag, Feuer etc., Sturmhagel zu versichern. Mhm. Wir können aber auch mehrere kleinere, ich sag mal, es gibt so ein paar extra Punkte, die man da auch mit versichern kann oder die versichert sind. Das sind zum einen ein Tierdiebstahl oder auch tatsächlich Schäden durch Tierripper oder Tierripper. Hat man bestimmt schon mal in den Medien gehört, dass es da zu Übergriffen auf Tieren kommt, von Leuten, die, ich weiß nicht, was mit denen oder was in denen vorgeht, aber die daran gefallen haben, Tiere zu verletzen mit Messern oder Gegenständen. Sowas ist versicherbar oder auch versichert bei uns. Und in der Regel, oder das größte Problem ist aber der Brand. Also das kennt man ja aus den Medien, dass es immer mal wieder zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Hof oder in einem Tierstall kommt. Und im schlimmsten Fall verenden die Tiere dann halt durch Rauchgasvergiftung oder wirklich durchs Feuer selber.
Von der Katastrophe schon mal, also so schlimm die Katastrophe dann ist, ne?
Genau.
Wahnsinn. Aber jetzt hast du gesagt, Viehdiebstahl, werden Kühe und Schweine echt geklaut?
Ja, Schweine eher weniger. Bei den Kühen und Rindern kann es mal vorkommen. Mhm. Der klassische Fall ist aber das Schaf. Also tatsächlich werden Schafe von den Weiden gestohlen. Kommt nicht so oft vor, aber es passiert.
Was machen die denn mit den Schafen dann?
Ja, entweder stellen sie sich das selber zu Hause hin und füttern es, oder ich denke mal, diejenigen, die diese Tiere stehlen, die schlachten sie und essen sie dann. Aha,
das ist ja krass.
Also tatsächlich kommt das immer mal wieder vor.
Wahnsinn. Was kriegt man denn dann als Landwirt, wenn ein Schaf geklaut wird oder die Tiere verenden? Was kriegt man denn dann ersetzt?
Also wir haben für das Tier, das wir versichern, einen bestimmten Wertansatz hinterlegt. Ich sag mal als Beispiel für eine Milchkuh 2000 Euro je Tier. Das ist natürlich so ein bisschen abhängig davon, wie die betriebliche Lage es hergibt. Es gibt Tiere, die haben einen sehr hohen Wertansatz, wenn das besondere Zuchttiere sind oder auch eine besondere Leistungsrasse ist. Es gibt Tiere, die ein bisschen weniger vom Wert sind. Und grundsätzlich ist dann immer der Wert hinterlegt, den der Landwirt selber haben muss, damit er dieses Tier wieder oder sich wieder beschaffen kann. Und das dann halt multipliziert mit der Anzahl der Tiere, die er auf dem Hof hält. Und das ist so dieser Wert, den man versichert. Und man bekommt in einem Erschädigungsfall dann halt auch diesen Wert ersetzt, um sich dieses Tier wieder zu beschaffen. Beziehungsweise gibt es bei diesen Schäden oder Schadensfällen, die ich gerade kurz mal angesprochen habe, Diebstahl oder Schäden durch diese Tierripper, bestimmte Sublimits, ich sag mal 3.000 Euro je Rind oder 1.500 Euro, ich glaube, das sind 1.500 je Schaf. Irgendwie so in diesem Bereich spielt sich das ab. Und das ist dann halt als Begrenzung oder das Risiko etwas überschaubarer ist. Nicht, dass es von jemandem heißt, oh, mir sind 10 Kühe gestohlen worden von der Weide und die hatten alle einen Einzelwert von 20.000 Euro als Beispiel.
Ich habe gar keine Ahnung, was ein Rind auf dem Markt kostet. Ist das, also 3.000, 2.000, sind das so Preise, die man so zahlt für erwachsene, ausgewachsene Rinder?
Also, ja? Genau, so 2.000 Euro je Kuh oder Ferse ist derzeit oder auch im letzten Jahr war das durchaus mal angebracht. Und das ist so der Schnitt auch. Es gibt Tiere, die ein bisschen höher sind vom Wert, die können auch mal auf 3.000 Euro gehen oder höher. Es gibt aber auch Rinder bzw. Kühe, die etwas weniger wert sind.
Okay.
Das ist dann so ein bisschen abhängig von der Rasse und von der Leistung, die diese Tiere bringen.
Wie oft müsst ihr denn so zu diesen Landwirtschaftsbetrieben rausfahren?
Ich mache es eigentlich jedes Mal, wenn ich eine Anfrage von einem Makler bekomme, der einen Landwirten hat. Und das kann sein, dass das 4 Betriebe bis 6 Betriebe die Woche sind. Das kann aber auch sein, dass es 1 bis 2 Betriebe pro Woche sind. Und einige Sachen, die etwas in einem etwas kleineren Rahmen sich bewegen, wie zum Beispiel der Resthof oder der Nebenerwerbslandwirt, das könnte ich theoretisch auch vom Computer aus machen und dann mache ich das auch vom Computer aus quasi. Da fahre ich dann nicht extra für raus.
Ja. Habt ihr auch GVO-Gummistiefel?
Tatsächlich nicht. Aber das wäre mal eine Idee.
Ich reiche das mal ein bei euch.
Genau. Nein, ich habe die ganz normalen klassischen Bauernstiefel im Auto.
Ja, aber es geht dann richtig in den Stall auch und dann guckt ihr auch mal nach.
Mhm. Ja, also wir gucken uns die Tiere oder auch die Gebäude von außen und innen an, da wo es möglich ist, im Rindviehbereich und auch im Pferdebereich sehr wohl. Geflügel- und Schweinebereich ist es allein aus solchen Schutzgründen nicht allzu klug, in jeden Stall reinzugehen, gerade wenn man 4 Betriebe die Woche besichtigt. Da ist einfach die Gefahr, dass eine Seuche von dem einen Betrieb auf den anderen Betrieb übertragen wird, schon doch nicht unerheblich. Und deswegen versuchen wir das so ein bisschen mit Vorsicht walten zu lassen.
Ja. Jetzt hast du vorhin auch den Begriff Haftpflicht genannt. Genau. Was ist denn das für eine Haftpflicht? Ist es, wenn die Tiere was verbocken oder wenn der Landwirt irgendwas falsch macht?
Beides. Also wir können natürlich auch die Tiere über die Haftpflichtversicherung absichern. Das heißt, alles, was an Schäden gegenüber dritten Personen passiert, ist da halt abgesichert. Und die Tiere selber, gut, sie können natürlich ausbrechen von der Weide oder aus dem Stall und einen Verkehrsunfall verursachen. Das kommt auch immer mal wieder vor. Jetzt gerade, wo der Wolf doch schon ziemlich flächendeckend hier in der Region vertreten ist, passiert es häufiger, dass das ganze Herden ausbrechen aus der Weide, ob das jetzt Pferde, Rinder oder auch Schafe sind. Und gut, die können natürlich vor den Zug laufen, die können natürlich auf der Straße laufen, Verkehrsunfall verursachen, die können Sachen demolieren, die können aber auch einfach durch Nachbarsgarten laufen und den Rasen zertrampeln, beziehungsweise
die Blümchen fressen.
Genau, das auch. Oder auch bei einem anderen Landwirten durch das Getreidefeld laufen. Und wenn da so 30 Pferde oder 30 Kühe durch ein Getreidefeld oder auch durch Nachbarsgarten laufen, dann ist das schon so eine kleine Spur der Verwüstung, die da zu sehen ist.
Okay, und dann haftet der Landwirt und ihr springt sozusagen ein, wenn der eine Haftpflicht hat.
Genau, richtig. Mhm.
Was für Schadenfälle übernehmt ihr denn nicht oder könnt ihr nicht übernehmen?
Was für Schadenfälle können wir nicht übernehmen? Alles, was das Thema Tierseuchen angeht, wenn jetzt zum Beispiel die ASP in einem Betrieb ausgebrochen ist oder...
Was ist die ASP?
Afrikanische Schweinepest. Okay. Ist ja gerade ganz, ganz aktuell. Mhm. Oder Geflügelpest, wenn sowas ausbricht, dann sind das Schadenfälle, die wir nicht abdecken können. Mhm. Und das Gleiche gilt für sogenannte OP-Versicherungen, wie man das schon aus dem Pferdebereich oder Privattierbereich Hund, Katze kennt. Sowas versichern wir nicht.
Warum nicht?
Zum einen, weil wir da nicht das Know-how für haben. Und ich glaube, das hat auch zulassungsrechtliche Sachen. Ich glaube, da müsste man sogar eine Zulassung für haben als Versicherer, dass man sowas überhaupt darf. Hm. Aber da kenne ich mich nicht so genau mit aus.
Okay.
Also das ist, da sind wir einfach nicht der richtige Ansprechpartner für solche Versicherungen.
Okay. Was war denn ein besonders extremer Schadenfall, wo ihr die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habt und sagt, ach du Schande, was ist das denn jetzt hier?
Das ist eigentlich jeder Schadenfall, der durch einen Brand verursacht worden ist, wo Tiere bei umkommen. Das geht einem dann doch schon sehr, sehr unter die Haut, wenn man das, man kann es ja schon als Elend bezeichnen, wenn man das Elend sieht, wie mehrere, ich sag mal, 1000 Tiere, Geflügel, Pute oder Hähnchen oder auch einige 100 Schweine dem Feuer zum Opfer liegen. Das geht einem wirklich unter die Haut, das ist nicht schön. Und auf der anderen Seite, wenn Tiere ausbrechen und vors Auto laufen oder vor einen LKW und dann da Personen bei zu Schaden kommen oder auch das Tier ja selber auch erheblich bei zu Schaden kommt. Und das ist eigentlich jedes Mal so der Fall, wo man wirklich die Hände über den Kopf zusammenklickt und sagt, auweia.
Wodurch entstehen denn diese Brände?
Das können Sachen sein durch Naturgefahren, wie zum Beispiel Blitzschlag. Ganz häufig ist die Elektrik Ursache für das Übel. Wenn zum Beispiel elektrische Leitungen angenagt werden durch Tiere und es dann zu einem Kurzschluss kommt, oder wenn bestimmte Elektromotoren anfangen zu brennen, dann geht das doch schon mal auf den Stall über. Und oder in Stellen, in denen mit Stroh oder anderen leicht entzündlichen Materialien eingestreut wird, gerade im Geflügelbereich, wenn dort durch eine Einstreumaschine an heißen Tagen ein Stein durchgeht und es zu einem Funken kommt, dann entzündet sich so ein Material relativ schnell. Und wenn Sie sich das, oder wenn du dir das vorstellst, dass der ganze Stall, der ganze Boden mit Stroh eingestreut ist, ist das in Sekundenbruchteilen in einem Großbrand.
Das brennt dann wie Zunder wahrscheinlich, ne?
Genau. Das ist, ist buchstäblich als Öl ins Feuer gießen.
Wahnsinn. Gut, dann hoffen wir einfach mal für alle Beteiligten, dass das nicht so oft vorkommt oder möglichst gar nicht mehr vorkommt. Auf jeden Fall, lieber Gerrit, danke ich dir für die Auskünfte und für die Einblicke in das Geschäft mit Nutztieren in der Landwirtschaft. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie schon da sind, können Sie auch gerne gleich eine Bewertung hinterlassen.
Und dann hören wir uns garantiert auch am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das hoffentlich sonnige Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.